Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Die Nächste Bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Mein heutiger Podcast-Gast zählt zu den führenden Expertinnen der ästhetischen Medizin in Linz. Sie leitet nicht nur eine renommierte Ordination für ästhetische Medizin, sondern auch ein sehr erfolgreiches Kosmetikstudio. Doch ihr Karriereweg war keineswegs so vorgezeichnet, denn ursprünglich war sie als klassische Chirurgin im Krankenhaus tätig. Heute verkörpert sie viel mehr als nur eine klassische Ärztin, denn vor einigen Jahren entschied sie sich auch, ihrer Leidenschaft für Kunst nachzugehen und begann ein Kunststudium. Und das mit großem Erfolg. Mittlerweile hat sie einige ihrer Kunstwerke bereits der breiten Öffentlichkeit präsentiert. In diesem Podcast spricht sie darüber, warum sie nach der Geburt ihres Kindes verschiedene Behandlungen an sich selbst ausprobiert hat und wie sie dadurch zur ästhetischen Medizin gefunden hat. Ich freue mich, dass Dr. Hanna Scheu heute die Zeit gefunden hat, um mit uns über ihre spannenden Berufungen zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hanna. Dr. Hanna Scheu ist seit der Einführung der Registrierkasse eine treue Uffizi-Kundin und verwaltet seitdem ihre Ordination erfolgreich mit unserem System. Möchtest auch du mehr über das Thema der Registrierkasse erfahren? Kein Problem. Über den Link in den Shownotes kannst du ganz einfach eine kostenlose Beratung bei uns buchen. Wir freuen uns, dich unterstützen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Hanna.
Hallo Steffi, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir fangen gleich direkt mit dem Interview an, weil bei dir die Zeit auch knapp ist.
Ja, danke.
Erzähl mal, was ist denn das Schönste eigentlich an deinem Beruf?
Ich sehe sofort das Endergebnis, also ziemlich, außer bei Botox. Ja. Und das macht mir schon sehr viel Freude, weil sich die Frauen auch mit mir freuen. Mhm. Oder auch Männer. Ja. Sehr wenige, aber trotzdem.
Ja. Das heißt, bei deinen Behandlungen sieht man gleich das Ergebnis.
Ja, mit Hyaluronsäure auf jeden Fall. Und bei Fadenlifting kann man schon ziemlich das Endergebnis erahnen.
Mhm. Sehr gut. Auf deine ganzen Leistungen gehen wir dann später noch genauer ein. Was mich jetzt auch noch interessieren würde oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, wie kam es denn bei dir dazu, dass du gesagt hast, du möchtest Ärztin werden?
Oh, ich habe immer gewusst, ich muss Ärztin werden, weil in meiner Familie, ich komme aus einer alten, traditionellen Familie und da ist quasi schon vorgeschrieben, wer was werden soll und man wird in meiner Familie nur Ärztin oder irgendein Forscher und es hat geheißen, ich soll Ärztin werden und das habe ich einfach gemacht. Eigentlich wollte ich Kunst studieren, aber das mache ich ja eh jetzt.
Also. Erzähl mal, traditionelle Familie, waren deine Eltern auch Ärzte oder Forscher?
Mein Vater war ein Geschäftsmann und meine Mutter war Künstlerin. Okay. Und sie ist Malerin und sie malt noch immer. Und meine Mutter war sozusagen ja die von außen dazukommende, die ganz irgendwie das Familienschema durcheinander gebracht hat, würde ich fast sagen. Aber meine Tante ist Ärztin gewesen, jetzt ist sie in Pension, die ist in Mistelbach. Mhm. Und mein Onkel ist auch Arzt, auch in Mistelbach. Mhm. Und auch viele meiner Verwandten in Korea sind auch Ärzte. Also das ist so irgendwie so der Lehrauftrag in der Familie.
Okay, sehr gut. Und wo hast du dann Medizin studiert?
Ich habe in Wien Medizin studiert. Mhm. Und da habe ich auch meinen Mann kennengelernt.
Okay, aber dein Mann ist ja kein Arzt, oder?
Nein, ja. Der hat das Medizinstudium abgebrochen und dann hat er medizinische Informatik studiert.
Okay, ja, sehr spannend. So, du hast in Wien Medizin studiert, logischerweise nur nach einem alten Lehrplan. Das heißt, du hast auch den Turnus absolviert. Wo war dann bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest an den Menschen herumschnipseln?
Eigentlich wollte ich immer dann im Studium und auch nachher wollte ich Unfallchirurgin werden. Aber ich hätte noch ein Jahr lang auf eine unfallchirurgische Stelle warten müssen und da bin ich gefragt worden vom chirurgischen Primar, ob ich nicht allgemeine Chirurgie machen will. Und da habe ich die pragmatische Entscheidung getroffen und außerdem hat mir die Allgemeinchirurgie sehr gut gefallen. Mhm. Und dann habe ich damit begonnen. Und ich habe ja nie Interesse an ästhetischer Chirurgie oder plastischer Chirurgie gehabt. Aber wie der Zufall so wollte, wollte mein Primar damals, mein Chef, hat mir gesagt, ich soll plastisch auf die plastische Chirurgie, weil dass ich dann zusätzlich diese Kompetenz erwerbe für Brustkrebserkrankungen und dass man die Brust abnimmt und dann nachher dann auch plastisch-chirurgisch aufbauen kann. Dann war ich dann eben im AKH Wien und war ich dann auf der plastischen Chirurgie für ein Jahr. Und mich hat die Ästhetik überhaupt nicht interessiert, aber es ist irgendwie dazugekommen, dass ich dann dauernd in die OPs eingeteilt worden bin und dann habe ich mir das angeschaut, hat mich noch immer nicht interessiert. Ja, ich bin dann nach Linz gekommen, zu den barmherzigen Schwestern und war als Senologin, also Brustkrebs spezialisierte Ärztin, war ich dann hier und dann bin ich schwanger geworden. Und habe in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen.
Du?
Ja, ich habe 50 auf 80.
Wow.
Und dann habe ich dann die 30 Kilo wieder abgenommen, also nach der Geburt in den nächsten 2 Jahren. Und dann ist mein Gesicht so runtergehangen. Mich hat das gestört und nachdem ich ein Control-Freak bin, habe ich mir das selber herrichten wollen müssen, weil ich einfach weiß, wie ich das mache. Und dann habe ich mir Hyaluronsäure gespritzt und dann Fadenlifting gemacht. Habe aber parallel eigentlich nur eine Ordination für Brustkrebs gehabt und für traditionelle chinesische Medizin. Habe akupunktiert, eben die Chemotherapiepatienten etc. Ich bin immer wieder mit blauen Flecken in die Arbeit gekommen. Ich wurde gefragt, warum ich so blau bin im Gesicht, ob ich von meinem Mann geschlagen werde. Und nachdem ich offen dazu stehe, habe ich gesagt, nein, ich habe mir ein paar Fäden reingezogen, etc., etc. Und dann wollten das die Krankenschwestern, die Kolleginnen wollten es. Und so hat das angefangen, dass dann die Ästhetik-Patienten zu mir gekommen sind.
Okay, da wären wir ja eigentlich schon bei einer ersten Leistung von dir, nämlich dem Fadenlifting. Das heißt ja, da zieht man sich selbst die Fäden durch die Wange durch und hebt sich quasi das Kinn wieder ein bisschen rauf, ja?
Ja, ja.
Und ich finde das beeindruckend, dass du das selber machst, weil ich glaube, das tut vielleicht auch ein bisschen weh oder betäubt man sie da?
Ja, so eine Cremebetäubung kann man machen. Man kann zusätzlich mit der Spritze betäuben. Ich mache das halt selber an mir, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch andere Kollegen gibt, die das selber machen, aber bei mir ist halt immer der Leidensdruck da und dann denke ich mir, na, da muss ich mir wieder Fäden reinhauen.
Okay, und jetzt hast du irgendwann beschlossen, da gibt's Fadenlifting, ich probiere das aus. Das heißt, du hast es einfach mal probiert, also an dir, ohne da irgendwie davor einen Kurs gemacht zu haben, oder?
Nachdem viele in meiner Familie Ärzte sind und das Fadenlifting kommt ja aus Südkorea, das ist eine südkoreanische Erfindung. Ich war dann natürlich in Korea und habe dann Ärztin meiner Familie gefragt, wo kann ich das lernen und so weiter. Und dadurch habe ich dann den Kontakt bekommen zu Ärzten, die das machen. Und so war das sehr einfach für mich. Und damals war es noch so, dass das nicht so in Österreich Usus war. Es ist ja noch immer nicht so, dass eine Linzerin quasi sich outet, dass sie sich was machen lässt. Das ist ein großes Tabu hier, also in dieser Gesellschaft. Aber in Korea ist das wie zum Friseur gehen. Jeder redet darüber, wer das gut macht. Oder
wobei ich beobachte ja, manche zeigen sehr wohl, dass sie was machen lassen mit extremen Eingriffen, also diese Duckface-Lippen. Ich glaube, für manche ist es schon mittlerweile auch so ein bisschen ein Statussymbol, wenn sie viel machen, ich kann mir das irgendwie finanzieren, diese Schönheitseingriffe.
Ja, das stimmt. Ich habe das sehr kritisiert in der Vergangenheit. Und ich mache solche Behandlungen nicht bei meinen Patienten und ich kritisiere das aber mittlerweile nicht mehr. Ich finde, jede Frau hat das Recht, sich das zu machen, was sie möchte. Ich glaube, zum Feminismus gehört dazu, dass wir Frauen vor allem die Meinung der anderen Frauen respektieren. Mhm. Ich kann es schön finden oder nicht schön finden, das ist ja wieder eine andere Sache. Mhm. Aber man muss den Frauen das lassen. Also wenn eine Frau halbnackt herumrennt und aussieht wie eine von einem fragwürdigen Milieu, ja, dann ist das ihr Recht. Ja. Und auch wenn eine Dame arbeitet in diesem Milieu, das ist ihre Entscheidung. Ja. Also wenn sie, solange sie das freiwillig macht.
Ja, das ist ja nur leider teilweise nicht.
Oder ja, ja, oft, ja, leider ist das oft nicht so, aber ich kenne schon Damen aus diesem Milieu, die wirklich selbstständig sind und die auf eigenständige Tätigkeiten arbeiten. Und ich finde das bewundernswert.
Gibt's bei dir Grenzen? Also gibt's bei dir also Leistungen, die du nicht, also bei manchen Patientinnen machen würdest? Also würdest du eine gewisse Grenze nicht überschreiten? Zum Beispiel, was nicht, jetzt ganz extrem gesprochen, wenn eine 17-jährige junge Frau zu dir kommen würde und die sagt, sie möchte Pamela Anderson Lippen haben oder so. Also gibt's irgendwo von deiner Seite her einfach was, wo du sagst, na stopp, das musst du bitte junges Mädchen oder junge Frau einfach bitte überlegen, ob du das wirklich gut findest?
Ich glaube, rechtlich ist sogar erlaubt, dass man Minderjährige behandelt mit den ästhetischen Prozeduren. Ich mache das nicht, auch nicht einen Tag vor dem 18. Geburtstag. Mhm. Ich glaube, da kann man noch einen Tag warten. Und es gibt schon viele Sachen, die ich nicht mache. Ich sage den Patientinnen immer, wir müssen, also ich möchte nur das machen, was uns beiden gefällt. Mhm. Und wenn es einer von uns das nicht gefällt, dann machen wir es nicht. So einfach ist das. Mhm. Wir sind Frauen, wir kommen zusammen und auch bei Männern, da habe ich noch ganz wenige, aber wir reden miteinander und das, was wir beide als ästhetisch empfinden, das wird gemacht. Mhm. Und am besten ist es, wenn man das Schritt für Schritt peu à peu macht. Mhm. Man will ja jetzt, glaube ich, so gesellschaftlich nicht auffallen. Mhm. Aber wenn eine Dame sich das denkt, ja, ich möchte jetzt ganz anders aussehen, und zwar ganz anders im Sinne von, ich möchte 10 Jahre jünger aussehen, auf einmal, ja, warum nicht? Mhm. Ja, wenn sie dazu steht.
Mhm. In deiner Ordination setzt du ja ganz stark natürlich darauf, eben den Alterungsprozess etwas zu verlangsamen. Und was gehört da deiner Meinung nach dazu? Also was empfiehlst du deinen Patientinnen? Weil man kann natürlich Botox-Ende nie spritzen, aber es wird ja am Tagesende nicht das sein, was den Alterungsprozess verlangsamt. Weil es gibt ja Stellen, wo man kein Botox hinspritzen kann.
Genau. Also ich sage den Patientinnen immer, ich möchte es auch an mir so, ich möchte einfach frischer aussehen. Ich möchte nicht so aussehen, als ob ich jetzt was durchgemacht hätte oder dass ich traurig bin oder ich möchte nicht, dass man mir den Stress ansieht und dass man einfach frischer aussieht. Ich sage auch immer, ich kann nicht zaubern, aber wir können beide versuchen, einfach, dass wir uns selber gefallen. Und auf keinen Fall mache ich irgendwas, wenn eine Frau sich denkt, da, ich muss das machen, damit ich meinem Mann gefallen. Also das ist schon No-Go. Also Frauen müssen das machen, damit sie sich selber gefallen. Ja, meinetwegen, wenn jemand ein Duckface unbedingt haben will, aber eher nicht bei mir. Ja. Da gibt's, glaube ich, Kollegen, die das sehr gerne machen. Aber das Ergebnis soll uns beiden gefallen und die Frau soll das machen, wo sie sich besser gefällt.
Ab welchem Alter würdest du sagen, sollte man anfangen, wirklich was zu machen, unter Anführungszeichen, um eben Hausnummer, ich sage jetzt einfach nur 50, nicht unbedingt wie eine alte Oma auszuschauen, man das möchte. Also wenn man einfach lang, wenn man zum Beispiel mit 50 nur ausschauen möchte, wie mit 40, ist das überhaupt möglich?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich schaue nicht aus wie 54.
Nein, absolut nicht.
Aber ich habe angefangen mit Botox mit 23.
Okay.
Also
du hast ein wunderschönes Gesicht. Ich meine, du sitzt jetzt vor mir auch mit einem Kleid, wo das sehr viel Haut zeigt, aber auch dein Dekolleté und deine Arme, deine Haut schaut einfach an jeder Körperstelle irgendwie frisch aus. Also was ist da dein Erfolgsgeheimnis oder was tust du? Weil ich glaube, das Gesicht kann man ja relativ lang verduschen, dass es älter ist, aber deine Hände, die schauen ja nicht aus wie 54.
Steffi, also ich habe viel Make-up oben.
Ja, aber nicht auf den Oberarmen, oder?
Nein, das nicht. Aber ich habe ja auch Körperbehandlungen. Das ist ja Radiofrequenz, weil an meinen Achseln dort, also beim Übergang beim Oberarm zur Achsel, da habe ich schon diese Knitterfalten gekriegt. Und das habe ich durch Tiefenradiofrequenz verbessert. Und
ich hab mir jetzt so gewünscht und du sagst, da gibt's die Creme bei mir im Studio und die hilft.
Aber die Radiofrequenz tut dir nicht weh, das ist ja wie eine Massage und es ist warm und angenehm. Die meisten schlafen dabei ein. Und natürlich auch mein Dekolleté, da habe ich ja Dermapen Microneedling. Also es wird überall gearbeitet. Ich habe ja das alles ja quasi in meiner Praxis und in meinem Kosmetikinstitut. Ich tue ja was. Und der Grund, warum ich jetzt bei dem Podcast, wo mich keiner sieht, so ein schulterfreies Kleid habe, ist, weil ich in der Menopause bin und ich habe die ganze Zeit in der Früh habe ich Schweißausbrüche. Ja. Mir ist meistens viel zu heiß. Mir ist sogar heißer als meinem Mann.
Wirklich?
Früher war es umgekehrt. Früher bin ich immer erfroren und mein Mann war es heiß. Deswegen bin ich so halbnackt hergekommen. Ja.
Aber du schaust trotzdem super damit aus. Also für Oktober einfach ein tolles Kleid.
Ja, mich ist einfach
gibt Sommerfeeling. Okay, also das heißt, also man kann am ganzen Körper Radiofrequenzbehandlungen machen, die einfach dazu führen, dass der Körper besser durchblutet wird, dass Kollagen freigesetzt wird oder wieder freigesetzt wird.
Kollagen wird stimuliert, also die Kollagenproduktion wird stimuliert und dafür habe ich die passenden Geräte. Mhm. Und ich habe ja in der Corona-Phase habe ich ja 10 Kilo zugenommen gehabt und das habe ich weggekriegt durch Abnehmspritze. Also bei mir ist alles sehr...
gut, doch, also du probierst einfach das, was du medizinisch gelernt hast, an dir aus, um dann das Wissen eben weitergeben zu können.
Ja, also jedes Produkt, was die Patienten kriegen, das ist schon in mir drin. Weil ich muss da herhalten, meine Mama muss herhalten und ich bin quasi das Versuchsschweinerl in der Ordination. Aber dann weiß ich auch, was ich den Patienten spritze oder was ich ihnen antue.
Ja. Und das heißt, in deiner Ordination gibt es keine Leistung, die du nicht selbst auch ausprobiert hättest?
Nein, nein.
Und was mich noch ganz brennend interessieren würde, weil es ja einfach auch gerade so ein Trendthema ist, also wir haben jetzt gerade über Kollagen gesprochen, Kollagen-Drinks, ist das was du befürwortest, was du selbst auch trinkst? Oder sagst du, nein, das funktioniert mit einem Drink nicht, wann, dann muss man da mit Radiofrequenz arbeiten?
Also ich habe diese Kollagen-Hype, da habe ich das teuerste Kollagen bestellt, das habe ich in Monte Carlo gekauft.
Okay.
Und dann habe ich das wirklich, also wirklich brav, weil da bin ich konsequent, was die Ästhetik betrifft, habe ich über 6 Monate getrunken. Es hat sich nichts getan bei mir. Ich habe auch nicht wirklich irgendwelche Studien gefunden, wo das wirklich nachweislich
einen Effekt hat.
Ja, Effekt hat und ich habe auch jetzt keine Verbesserung bei meinen Gelenken gemerkt. Mhm. Also meine Rheumaschmerzen sind auch nicht besser geworden. Also es ist bei mir Kupfdikatsch gewesen.
Ja. Okay, ich meine, du redest ja sehr offen über dich und deine Menopause. Also du bist jetzt 54, siehst aus wie 35, würde ich mal behaupten.
Das ist lieb.
Was ist in deinem Alter, wo du sagst, boah, da kann man wirklich gute Effekte erzielen, wenn man was machen möchte? Also was würdest du jeder Frau empfehlen, die einfach sagt, es ist nie zu spät zu starten? Mit was würdest du da einfach deinen Patientinnen empfehlen zu starten? Wahrscheinlich mit einem ersten Gespräch?
Naja, ich glaube, wirklich das Geheimnis der Jugend sind gar nicht die Sachen, die ich jetzt anbieten kann, sondern dass die Frau einfach sich das so herrichtet, dass sie glücklich ist.
Mhm.
Dass wir weniger Rücksicht, man nimmt immer Rücksicht, immer in erster Linie auf die Kinder, auf die Eltern, auf den Ehemann. Ich glaube, man braucht mich gar nicht dazu, dass man jünger aussieht, sondern einfach, dass die Frau sich selber die Zeit schenkt.
Mhm.
Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Einfach für sich etwas zu tun.
Ja, für sich etwas tun, sei es, also wenn sie halt nicht sehr viel Geld hat, dann geht sie halt irgendwo was Schönes, Kleines kaufen.
Mhm.
Es geht ja nicht um den Wert der Sachen, sondern es geht gar nicht ums Geld, sondern es kann auch einfach schön sein, dass man für sich die Zeit und Ruhe nimmt und einfach einen Waldspaziergang macht. Ich glaube, das ist viel wichtiger als Botox, Hyaluronsäure, Fäden, was auch immer. Und jede Frau hat das in ihrer Hand, sich für einen Weg zu entscheiden, wo sie sich liebt und Rücksicht auf sich nimmt. Ich glaube, das ist das Um und Auf.
Und wenn es dann eben der Weg zu dir in die Ordination ist, dann schaut man einfach, was ist das Ziel und wo kann man sich hinbewegen, weil denke oft, ich meine, den Alterungsprozess, den kann man einfach nicht aufhalten. Und ich sehe es jetzt selbst mit meinen 41 Jahren, es verändert sich der Körper einfach. Und ich glaube, das Wichtige ist ja heutzutage, dass man das auch akzeptiert und dass man einfach eben sich überlegt, was will ich und was will ich nicht.
Genau.
Ja.
Das ist das Wichtigste. Ja. Ich kenne auch Frauen, zum Beispiel die Iris Apfel, die hat ja lauter Falten gehabt, bevor sie gestorben ist. Aber das war eine schöne Frau.
Ja. Die hat gewirkt.
Die Falten definieren uns überhaupt nicht.
Ja. Ja.
Ich meine, vielleicht klingt das so, als ob das gegen mein Geschäft wäre. Nein, überhaupt nicht.
Ja, ja.
Jede Frau soll das machen, wo sie sich wohlfühlt. Und das ist im Würdealtern. Mhm. Und wenn eine Frau sich einbildet, sie muss jetzt ganz, ganz viel Hyaluronsäure sich reinhauen, aber nicht bei mir, und dann ist das auch ihre Sache. Wir Frauen müssen andere Frauen unterstützen, indem wir sie so akzeptieren, wie sie sind. Mhm. Weil wir sind die, also wir Frauen sind die, die antifeministisch sind und anderen Frauen verbieten oder andere Frauen geringschätzen, weil die anders sind als der Normdurchschnitt.
Es ist ja umgekehrt, wir Frauen, wir äußern uns eigentlich nie negativ darüber, wenn ein Mann altert, weil eben wie du sagst, du hast ein paar Männer bei dir in der Ordination, Männer botoxen nicht, geben sie keine Filler rein, aber da wird nicht drüber geredet. Beim Mann ist es so, ja, der altert, ja. Aber bei uns Frauen ist es immer so, boah, die hat jetzt graue Haare gekriegt oder die hat Falten gekriegt. Oh.
Aber schau, Steffi, es wird immer über Frauen geredet. Entweder bist du zu schön und zu schier, zu alt, zu jung, zu fett, zu dünn.
Ja.
Es wird immer geredet.
Ja.
Aber das Traurigste ist, das meiste kommt von Frauen.
Ja.
Meiste Kritik kommt von Frauen. Und wir Frauen müssen miteinander zusammenhalten.
Ja, ja.
Dann wären wir, dann wäre die Welt so viel besser.
Ja, definitiv. Ich bin sehr optimistisch, dass sich das in den nächsten Jahren so weiterentwickeln wird, weil ich glaube einfach, so Menschen wie du sind einfach so wertvoll, die das eben auch nach außen tragen. Mit deinen Aktionen, die du setzt, mit deinen lustigen Videos, weil du da einfach auch immer wieder mit dem spielen kannst, was du einfach bei dir in der Ordination oder eben auch selbst lebst. Also letztens das Video mit dem Auto deines Mannes. Also eine Empfehlung von mir, bitte unbedingt den Instagram-Account von der Hanna anschauen.
Aber das ist gar nicht so medizinisch, das ist einfach so
lustig.
Wie das ist, ich glaube, so eine richtige Werbung ist das nicht, aber ich habe Freude dran.
Ja.
Ich brauche, also ich möchte auch nicht jetzt Riesenwerbung jetzt für meine medizinischen Sachen machen. Ich mache das so wie es ist und das Instagram soll einfach so zeigen, wie ich bin.
Ich möchte nur auf eine Sache eingehen, bevor wir auf deine Leidenschaft der Kunst zu sprechen kommen. Ich möchte nur kurz eben auf dein Kosmetikstudio zu sprechen kommen, das du ja sehr lang und sehr erfolgreich führst. Was sind da deine Ziele? Warum hast du gesagt, als Ärztin, du möchtest da noch ein Kosmetikstudio dazu haben?
Ganz ehrlich, ich wollte diese Geräte kaufen für mich, weil ich gesehen habe, ich habe von oben runtergeschaut auf meine Oberschenkel und meine Oberschenkel waren, die hängen auch runter. Und die Haut. Und ich wollte unbedingt das Gerät machen, also Gerät haben. Und das ist halt schon ein richtig teures 100.000 Euro Ding. Und nur für mich, das geht ja nicht. Und jetzt habe ich das an mir gemacht. Also ich kaufe immer die Geräte, die ich einfach super finde. Und das sind ja medizinische Geräte. Mhm. Ich biete ja auch medizinische Kosmetik an. Und dann habe ich jemanden gebraucht, die mir das auch dann macht und lasert gegen meine Pigmentflecken, gegen die kleinen Fältchen. Und so ist das Kosmetikinstitut entstanden. Also bei mir entsteht alles eigentlich aus Egoismus. Ich denke da gar nicht an Marketing oder sonst irgendwas.
Ja.
Ich kaufe das, was mir taugt und dann sehen die Patientinnen auch den Effekt und dann wollen die auch die Behandlungen haben.
Wobei, du bist einfach deine Marke an sich und darum funktioniert es einfach auch so gut, weil du einfach authentisch bist. Also das ist einfach, du willst einfach auch niemals irgendwas verkaufen, was wo du nicht dahinter stehst, weil du denkst einfach, braucht man nicht.
Das ist das Problem. Ich will ja nicht verkaufen, sondern ich will dauernd Sachen kaufen. Nächste Woche schaue ich mir auch einen Laser an, weil das klingt nämlich vielversprechend.
Okay, dann kommen wir mal da zum Sprechen. Du bist Künstlerin. Du bist eigentlich seit deiner Geburt, hast du wahrscheinlich schon gespürt, du bist eigentlich Künstlerin, weil du das wahrscheinlich auch von deiner Mutter mitbekommen hast.
Ja, ich wollte immer schon Kunst machen, aber das war mir nicht erlaubt. Also ich habe Medizinstudium gemacht, mache Kunst irgendwie an den Gesichtern meiner Patienten. Weil es geht
Kunstwerke?
Ja, auch, ja Kunstwerke, ja. Und ich habe dann angefangen vor 2,5 Jahren oder vor 3 Jahren mit dem Kunststudium an der Kunstuni Linz. Und ich werde jetzt diesen Semester fertig.
Und ab 23. Oktober bis 7. November gibt es an der Kunstuni eine Ausstellung, wo deine Werke auch, das war jetzt das Handy von der Hanna, authentisch. Nein, aber auf jeden Fall ab 23. Oktober bis 7. November läuft deine Ausstellung an der Linzer Kunstuni.
Also das ist nicht meine Ausstellung, sondern das heißt da, Best of. Das genau. Ist eine Ausstellung von der Kunstuni und da bin ich ausgesucht worden. Das
du
ist eine
gehörst
Ehre.
Gehörst du den besten Studierenden? Der Kunst ja. Des Jahrgangs.
Also, ich wurde ausgesucht.
Ja. Und was verfolgst du für ein Ziel mit der Kunst? Ist es einfach dein Hobby, dein einfach, wo du dein Inneres nach außen tragen kannst oder was möchtest du damit bezwecken mit deinen Kunstwerken?
Meine Kunst, meine gute Kunst, ist gar nicht dekorativ. Mhm. Die ist sehr ernsthaft und ich möchte die Leute aufrütteln, aufwecken und die haben schon immer einen medizinischen Zusammenhang. Also die Arbeit, die ich diesmal ausstelle, ist eponym blind, beziehungsweise eigentlich heißt er eponym blind. Eponyme sind medizinische Begriffe, die zu Ehren von bestimmten Menschen entstanden sind, also zu Ehren der Forscher. Aber Tatsache ist, dass viele Ärzte diese Eponyme, diese Krankheitsbilder in die Kurven reinschreiben, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Mhm. Zum Beispiel, also am bekanntesten ist Asperger-Syndrom. Mhm. Asperger war ein Nazi und viele Kinder sind zu Tode gekommen im Spiegelgrund. Und es gibt noch weitere Namen und ich habe Literaturrecherche gemacht, wissenschaftliche Arbeit geschrieben mit den Quellen, damit ich, ja, weil die Angehörigen leben vielleicht noch und dass ich auch da rechtlich keine Probleme kriege. Und habe 16 Namen in 3D-Druck ausgedruckt und das schaut, also das heißt eben eponym blind. Man ist blind und das schaut aus wie so ein Vorhang. Also blind ist auf Englisch auch der Begriff für so eine Blende oder Vorhang. Und das schaut so schön aus, hübsch auf den ersten Blick. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man eben die Namen der Nazi-assoziierten Eponyme. Mhm. Also ich möchte das, also ich war ganz schockiert, wie ich drauf gekommen bin, dass ich ja Eponyme immer verwendet habe und reingeschrieben habe in die Kurven der Patienten. Ohne zu wissen, was dahinter steckt. Mhm. Also ich mache eigentlich sehr schwer verdauliche Kunst. Also ich glaube auch nicht, dass ich jemals damit irgendwer Geld mache. Aber ich glaube, wir sind alle auf dieser Welt, damit wir die Welt ein bisschen verbessern, oder?
Und etwas hinterlassen.
Genau. Ja. Und das ist mein Ziel und das mache ich mit meiner Kunst.
Das heißt, in deinen Kunstwerken hat die Medizin einfach einen Stellenwert auch.
Auf jeden Fall, weil das ist ja das, was ich kann und was ich weiß und weil ich früher immer wissenschaftlich gearbeitet habe. Also gibt es meistens ein Essay dazu oder irgendein Paper, damit ich das einfach zusammenfasse und damit ich das begründen kann.
Sehr schön. Bevor ich der lieben Hanna meine letzte Frage stelle, möchte ich euch auf die Uffizi Christmas Charity Aktion 2024 aufmerksam machen. Bereits zum vierten Mal unterstützen wir damit das Linzer Frauenhaus und auch du kannst Teil dieses großartigen Projekts werden. Denn in unserem Uffizi Charity Online-Shop kannst du doppelt Freude schenken. Kaufe wunderschöne Schmuckstücke von der Orangerie oder ein edles Seidentuch von Atai als Weihnachtsgeschenk und hilf gleichzeitig einer von Gewalt betroffenen Frau Hoffnung und Unterstützung zu geben. Gemeinsam machen wir Weihnachten ein Stück heller. Wir sind jetzt schon wieder am Ende vom Interview angekommen, liebe Hanna. Und die letzte Frage, die ich immer allen meinen Gästen stelle, ist: Was tust du für dich, dass du nicht deine eigene Patientin wirst? Ja, ich meine, du bist natürlich deine eigene Patientin im Thema der Ästhetik, aber was tust du denn noch für dich außerhalb der Ästhetik, dass du gesund und fit bleibst?
Spaß haben. Mhm. Meinen Mann fertig machen? Nein.
Ihr seid schon ein paar Jahre verheiratet.
Wir sind schon seit 34 Jahren zusammen. Also,
so schlimm bist du nicht.
Nein, so schlimm ist es nicht. Aber einfach glücklich sein.
Ja.
Und bewusst leben, also wirklich alles aufsaugen, was rundherum passiert.
Sehr schön.
Und über mich selber lachen.
Sehr schön. Und ich lache sehr gerne mit dir, liebe Hanna.
Ja, danke.
Und ich wünsche dir alles Gute für deine bevorstehende Ausstellung und freue mich, wenn wir uns ganz, ganz bald wiedersehen.
Ja, danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.